Der Richter hat in seinem Urteil herausgestellt, dass die Protestaktion an sich dem Klimaschutz entsprach, aber das entsprechende Maß überschritten hat und hier auch eben die Grenze zur strafrechtlichen Relevanz überschritten hat.
Wo endet legitimer Klimaprotest und wo beginnt strafbares Verhalten? Darüber hat das Hamburger Landgericht diese Woche entschieden. AktivistInnen der letzten Generation sind wegen der Blockade des Hamburger Flughafens vor 2 Jahren zu sehr hohen Schadensersatzzahlungen verurteilt worden. Die Sprecherin des Gerichts erklärt auf NDR Info, warum es zu diesem Urteil kam. Und wir gucken uns gleich die Hintergründe an. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sind der Nachrichtenpodcast von Klimareporter und der Taz. Ich bin Sandra Kirchner und arbeite für Klimareporter und ich spreche heute mit meiner Kollegin Verena Kern, Chefredakteurin von Klimareporter. Hallo Verena.
Hi, ihr hört die Folge vom 28. November und das sind diesmal unsere Themen. Zuerst sprechen wir über ein Gerichtsurteil gegen KlimaaktivistInnen der letzten Generation. Sie sind zu sehr hohen Schadenersatzzahlungen verurteilt worden, weil sie vor gut 2 Jahren den Hamburger Flughafen blockiert hatten. Weitere ähnliche Klagen könnten folgen. Dann sprechen wir über eine wichtige Studie zum Zustand der Meere. Und zum Schluss geht es um das Kohlendioxid-Speichergesetz. In Deutschland darf damit nun CO2 unterirdisch gespeichert werden.
Ja, bei unserem ersten Thema geht es um ein Klimaurteil der etwas anderen Art. 10 KlimaaktivistInnen der letzten Generation sind vom Landgericht Hamburg zu sehr hohen Schadensersatzzahlungen verurteilt worden, weil sie vor gut 2 Jahren den Hamburger Flughafen blockiert hatten, um gegen eine unzureichende Klimapolitik zu protestieren. Diese Protestaktion wird für die AktivistInnen nun richtig teuer. Sie sollen gut 400.000 Euro an die Lufthansa-Gruppe zahlen, so das Urteil in dem Zivilverfahren. Oder um es ganz genau zu sagen, 403.137,68 €. Das Urteil ist bereits in der vergangenen Woche ergangen, aber erst jetzt ist es bekannt geworden und deshalb greifen wir es nun in dieser Podcast-Folge auf.
Schauen wir uns mal an, worum es in dem Verfahren ging. Am 13.07.2023, das war der erste Tag der Sommerferien, da haben sich 10 AktivistInnen der letzten Generation früh morgens zum Gelände des Hamburger Flughafens Zutritt verschafft und sich auf dem Vorfeld einer Piste festgeklebt. Nach eigenen Angaben waren es nicht alle 10, sondern 4 AktivistInnen, die sich in der Nähe der Start- und Landeplan festgeklebt haben. Sie begründeten ihre Protestaktion damals mit der, Zitat, Planlosigkeit und dem Gesetzesbruch der Regierung in der Klimakrise. Und eine Beteiligte sagte, nochmal Zitat, wo, wenn nicht auf einem Flughafen, ist der richtige Ort, um gegen die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen zu protestieren?
Ja, aus Sicherheitsgründen wurde damals der Flugbetrieb eingestellt für knapp 4 Stunden. Rund 60 Flüge der Lufthansa-Gruppe fielen aus, andere verspäteten sich, tausende Passagiere waren betroffen. Ende 2023 hat dann die Lufthansa-Tochter Eurowings auf Schadensersatz geklagt, für sich selbst sowie für die Lufthansa-Töchter Swiss, Austrian und Brussels Airlines. Und zwar 400.000 Euro für Entschädigungen, die an Passagiere für die ausgefallenen Flüge bezahlt wurden, Verspätungskosten, entgangener Gewinn und Kerosin-Mehrkosten, wenn Flüge umgeleitet werden mussten. Und diese Summe hat jetzt auch das Gericht den Airlines zugesprochen.
Interessant ist die Begründung des Gerichts. In dem Urteil wird ausdrücklich gewürdigt, dass die AktivistInnen sich für ein legitimes und wichtiges Ziel eingesetzt haben, nämlich Klimaschutz. Aber die Art und Weise, wie sie das gemacht haben, die geht eben nicht, sagt das Gericht. Das haben wir auch Anfang im Intro gehört. Das war eine, Zitat, vorsätzlich begangene, unerlaubte Handlung, Zitat Ende. Ein Eingriff in den legalen Geschäftsbetrieb der Luftfahrtunternehmen und ein bewusstes Überschreiten der strafrechtlichen Grenzen. Ja, und zusätzlich hat das Gericht auch eine Unterlassungsverfügung gegen die AktivistInnen erlassen. Das heißt, wenn sie sich erneut an einer Blockadeaktion beteiligen und den Betrieb von Eurowings oder anderen Fluggesellschaften stören, dann droht ihnen ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro oder eine Strafe von bis zu 2 Jahren.
Und das ist noch nicht alles. Es läuft gerade auch noch eine Klage des Hamburger Flughafens. Da liegt die Schadensersatzforderung bei 150.000 Euro für entgangene Start- und Landegebühren, Material- und Arbeitskosten für die Reparatur eines durchschnittenen Zauns sowie für den Bereich, wo sich die AktivistInnen festgeklebt hatten. Und auch in anderen Städten, wo es Blockaden gab, laufen weitere Klagen bzw. werden Klagen erwogen.
Die AktivistInnen können gegen das Urteil des Hamburger Landgerichts in Berufung gehen. Es ist also noch nicht rechtskräftig. Bislang ist aber noch nicht klar, ob sie das auch machen wollen. Außerdem müssen sie die Anwaltskosten und die Verfahrenskosten tragen bei einem Streitwert von 700.000 Euro. Das wird also auch nicht billig für sie. Alles in allem kann man sagen, eine Protestform wie das Blockieren von Flughäfen ist praktisch kaum noch möglich, weil es einfach zu teuer kommt. Ja, und es ist natürlich sowieso die Frage, ob diese Art des Protestes wirklich viel bringt bzw. gebracht hat für den Klimaschutz oder für die Bereitschaft für mehr Klimaschutz.
Auch strafrechtlich soll die Blockade von Flughäfen in Zukunft teurer werden. Das hat die Bundesregierung letzte Woche beschlossen. Mit dem neuen Luftsicherheitsgesetz will Schwarz-Rot einen neuen Straftatbestand einführen. Das Eindringen auf ein Flughafengelände soll nicht mehr nur eine Ordnungswidrigkeit sein, sondern eine Straftat. Dafür soll dann eine Freiheitsstrafe von bis zu 2 Jahren drohen, bei einer Gefährdung der Luftverkehrssicherheit sogar bis zu 5 Jahren. So hat es das Bundeskabinett zumindest beschlossen.
Jetzt geht's um den Zustand der Ozeane, denn die Meere weltweit haben sich durch den Klimawandel stark verändert. Zu diesem Schluss kommt eine Studie, die in dieser Woche im Fachmagazin Nature Climate Change von einem internationalen ForscherInnen-Team aus China und Frankreich erschienen ist. Laut der Studie hat sich der Zustand der Weltmeere in den vergangenen 6 Jahrzehnten verändert, und zwar tiefgreifend, großflächig, also nicht nur in einzelnen Regionen, sondern großräumig und bis in große Tiefen hinein und gleichzeitig in mehreren klimarelevanten Dimensionen. Das haben die ForscherInnen anhand von 4 zentralen Eigenschaften oder physikalisch-chemischen Parametern untersucht, nämlich anhand von Temperatur, von Salzgehalt, von Sauerstoffgehalt und pH-Wert. Das heißt, die Meere sind wärmer und in vielen Regionen salziger geworden. Sie enthalten weniger Sauerstoff und werden durch die Aufnahme von CO2 zunehmend saurer, Stichwort pH-Wert.
Ja, und wenn ihr jetzt denkt, die Meere sind wärmer geworden und saurer, das habe ich doch schon mal gehört. Was ist denn daran jetzt bitte die Nachricht? Ja, stimmt, damit liegt ihr richtig. Diese 4 Größen, die sind ja nicht statisch oder fix, sondern die verändern sich. Und Ziel der Forschenden war es herauszufinden, ab wann sich der langfristige Wandel dieser Meeresbedingungen klar von den üblichen Schwankungen unterscheidet. Also ab wann das Klimasignal sichtbar wird, beziehungsweise der Einfluss des Klimawandels messbar wird. Und wenig überraschend, bei den Temperaturen konnte man den Einfluss des Klimawandels schon frühzeitig feststellen. Ab den 1980er und 1990er Jahren wird der Einfluss des Klimawandels deutlich und die Temperaturen steigen. Ja, und spätestens ab den 2000er Jahren ist dann offensichtlich, dass die Temperaturen der Ozeane in vielen Regionen gestiegen sind. Das ist nicht nur so das übliche Schwanken, sondern eben der Einfluss des Klimawandels.
Ja, und auch bei Sauerstoff- und Salzgehalt in den Meeren haben die ForscherInnen versucht zu ermitteln, wann der Einfluss des Klimawandels bemerkbar wird. Das ist laut der Studie in den 1990er und 2000er Jahren der Fall. Beim pH-Wert an der Meeresoberfläche liegt die Veränderung spätestens ab Mitte der 90er Jahre über dem natürlichen Rauschen. Auch wenn für die Studie verwendete Daten zum pH-Wert erst ab 1985 vorliegen. Die Veränderung des pH-Werts, also das Absinken und damit die Versauerung des Ozeans, die zeigt sich von allen vier untersuchten Größen am frühesten, am eindeutigsten und fast weltweit zugleich. Die anderen Bedingungen, Temperatur, Salzgehalt und Sauerstoffgehalt, werden zwar ebenfalls vom Klimawandel beeinflusst, tun dies aber später oder weniger eindeutig.
Ja, die Forschenden sprechen übrigens von der Time of Emergence, also von dem Zeitpunkt, an dem das Klimasignal hervorsticht. Und im Grunde sind solche Emergenzstudien auch nicht neu, aber bisher wurden die eben meist nur für eine Größe angeschaut. Die ForscherInnen haben das jetzt für die vier genannten Parameter, Temperatur, Salz und Sauerstoffgehalt und den pH-Wert gleichzeitig analysiert. Also ab wann zwei oder drei dieser Variablen gemeinsam ihr natürliches Rauschen überschreiten. Und sie haben das anhand von Beobachtungsdaten gemacht, also an gemessenen Daten. Die ForscherInnen können also sagen, wo und seit wann mehrere Klimawandelsignale parallel eindeutig in den Ozeanen erkennbar waren. Da nennt die Studie den Atlantik zwischen den Subtropen und dem Äquator, also so grob zwischen Karibik, Brasilien und Westafrika, den subtropischen Pazifik zwischen Japan und der Westküste Nordamerikas, das Arabische Meer und das Mittelmeer, wobei das Mittelmeer zu den Hotspots gehört, wo die Veränderungen mehrerer Ozeanparameter am stärksten sind.
Die Studie zeigt also, dass sich die Ozeane verändert haben, nicht nur punktuell, sondern systematisch und tiefreichend. Und diese beobachteten Veränderungen entsprechen genau den Mustern, die der menschengemachte Klimawandel verursacht.
Ja, genau. Durch natürliche Schwankungen sind die Prozesse nicht erklärbar. Verwunderlich ist das auch nicht, denn die Ozeane sind ja die großen Puffer, die den Klimawandel abfangen. Rund 90% der zusätzlichen Wärme, die die Erde aufgenommen hat, wird im Ozean gespeichert. Und diese Aufnahme von Wärme verändert die Meere auch selbst und sie beeinflusst die Meeresströmungen, den Meeresspiegel und die Ökosysteme im Meer und auch die Lebewesen.
Jetzt kommen wir zu unserem dritten und letzten Thema. Deutschland darf künftig CO2 unterirdisch speichern. Bislang war die Speicherung an Land nicht erlaubt, außer in kleinen Modellprojekten. Und auch CO2 unter dem Meer zu verfrachten, war bislang verboten. Doch das ändert sich künftig, denn am vergangenen Freitag, also vor einer Woche, da hat der Bundesrat dem Kohlendioxid-Speicherungsgesetz zugestimmt. Zuvor hatte der Bundestag das Gesetz verabschiedet.
Ja, und weil Klimaschutz auf die lange Bank geschoben wurde, hat sich die Menschheit da tatsächlich eine Zwangslage manövriert, nämlich selbst wenn es mehr Windräder und Solaranlagen gäbe, mehr E-Autos und öffentlichen Nahverkehr und auch beim Heizen kein fossiles Gas, Öl oder Kohle mehr verbrannt würde, würde es weiter klimaschädliche Emissionen geben. Und Fachleute schätzen, dass auch mit ehrgeiziger Klimapolitik bis zur Mitte dieses Jahrhunderts noch 5 bis 15% des aktuellen Treibhausgasausstoßes übrig bleiben würden. Und diese Emissionen, die lassen sich nur sehr schwer vermeiden und werden deshalb als unvermeidbare Restemissionen bezeichnet. Sie fallen unter anderem bei der Zement- und Stahlherstellung oder bei der Müllverbrennung an. Ja, und nach gängiger Auffassung lassen sich diese Bereiche eben nur unter hohem Aufwand und kaum vollständig dekarbonisieren. Und auch die Landwirtschaft wird noch in Zukunft Treibhausgase freisetzen, vor allem Lachgas und Methan. Und deshalb sollen diese CO2-Emissionen eben künftig unter dem Meeresboden, unter der Nord- und Ostsee eingelagert werden. Speicher in Meeresschutzgebieten sind grundsätzlich tabu und auch an Land bleibt die unterirdische CO2-Speicherung verboten. Aber in dem Gesetz gibt es eine Klausel, die es halt den einzelnen Bundesländern erlaubt, auf ihrer Landesfläche unterirdisch CO2 zu speichern, wenn sie denn wollen.
Ja, das soll der Industrie dabei helfen, in den kommenden Jahrzehnten klimaneutral zu werden. Mithilfe des umstrittenen Verfahrens Carbon Capture and Storage, CCS. Damit soll das CO2 direkt an Industrieanlagen oder Kraftwerken aus den Abgasen abgetrennt werden. Es wird verflüssigt und dann über Pipelines zum Meer transportiert, wo es anschließend in tiefliegende Gesteinsschichten verpresst wird. Diese Pipeline-Infrastruktur, die gibt's noch gar nicht, die muss erst noch gebaut werden. Bis Anfang der 2030er Jahre soll dann das fertig sein.
Das ist recht ambitioniert. Ja, und unter dem Meeresboden, wo das CO2 langfristig gespeichert werden soll, steht die CO2-Speicherung in Konkurrenz zu anderen Nutzungen, etwa mit Windkraftanlagen oder Unterseekabel. Ja, und mit den CO2-Speichern wird es mehr zusätzlich von Menschen beansprucht. Vor allem unter der Nordsee wurden riesige potenzielle Speicher ausgemacht. Zwischen 4 bis 10 Milliarden Tonnen CO2 könnte man unter der Nordsee vor Deutschland packen, schätzt die Bundesanstalt für Geowissenschaften. Und ob tatsächlich so viel CO2 unter die Nordsee gepackt werden kann, hat die Deutsche Allianz Meeresforschung überprüft. Die sagen, jedes Jahr könnten bis Ende dieses Jahrhunderts 30 Millionen Tonnen CO2 unter der Nordsee verklappt werden. Gar nicht so viel, wenn man bedenkt, dass Deutschland 2024 etwa 650 Millionen Tonnen CO2 verursacht hat.
Das CO2 soll in tiefe Sandsteinschichten gepresst werden, dieselben Schichten, aus denen zuvor Öl und Gas gefördert wurde. Eine undurchlässige Schicht aus Ton und Salzgestein soll dann verhindern, dass die Gase wieder freigesetzt werden. Ja, das Risiko, dass gespeichertes CO2 wieder austritt, das schätzen die Forschenden von der Forschungsallianz als gering ein. Allerdings können Lecks durchaus Schäden anrichten und rund um die Lecks zur Versauerung führen. Umweltverbände warnen, dass niemand garantieren kann, dass das CO2 dort wirklich über Jahrhunderte sicher bleibt. Außerdem muss man sagen, verbraucht CCS extrem viel Energie und es ist teuer.
Ja, und das Gesetz ermöglicht CCS auch für Gaskraftwerke. Und das ist wiederum problematisch, weil es für Gaskraftwerke durchaus Alternativen gibt, nämlich mehr Erneuerbare wie Solar- und Windenergie sowie flexibel betriebene Biogasanlagen und natürlich Speicher. Der CO2-Ausstoß von Gaskraftwerken wäre also durchaus vermeidbar, wenn man nämlich diese Alternativen nutzt. Und trotzdem sind Gaskraftwerke in dem Gesetz drin geblieben und deren Betreiber könnten nun den Eindruck bekommen, sie können einfach weitermachen wie bisher. Irgendwann müssen diese Gaskraftwerke aber dicht machen und ihren CO2-Ausstoß einstellen, außer sie können mit grünem Wasserstoff betrieben werden. Ja, diese Regelung bremst die Energiewende aus.
Auch die Bundesländer Niedersachsen und Schleswig-Holstein sehen das so. Sie sind unzufrieden damit, dass auch Gaskraftwerke diese Technologie nutzen dürfen. Außerdem sehe man bei dieser Technologie ökologische Risiken und befürchte hohe Kosten, sagen die Länder. Deshalb sollte es immer wichtiger sein, klimaschädliche Emissionen zu vermeiden, anstatt CO2 zu speichern.
Ja, und damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wenn euch das Klima-Update gefällt, abonniert uns gern und hinterlasst eine Bewertung. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Feedback habt, schreibt uns eine Mail an klima-update@klimareporter.de.
Und dann möchten wir uns noch bei den SpenderInnen für diesen Podcast bedanken. Dieses Mal haben Tina Teucher, Johannes Hulbert-Lindner und Benno Hein für das Klima-Update gespendet. Vielen Dank.
Danke auch. Tschüss.
Tschüss.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.